Oliver, willkommen im Podcast.
Hallo Franz, freue mich sehr und vor allem freue ich mich, dass wir uns sehen, auch wenn die Zuhörer uns nicht sehen. Aber es ist ein anderes Gefühl, als würden wir es nur per Teams machen.
Ja, das finde ich auch. Also herzlichen Dank, dass ich eingeladen bin. Ich habe schon auf dem Hinweg hierher einiges von euch gesehen und mir angeguckt. Deswegen starten wir gleich. Wo bin ich und was machst du?
Ja, wir sind in Kulmbach. Die Welthauptstadt des Bieres bezeichnet sich Kulmbach selbst. Ist ein großer Anspruch, aber ist auch ein bisschen augenzwinkernd. Also wir sind in Oberfranken in Nordbayern. Mhm. Kulmbach ist eine interessante Stadt, weil es gibt drei große Unternehmen, die sind alle in der Food-Industrie. Das ist die Firma Irex, großer Supplier, Lieferant für die Bäckereiindustrie, die Kulmbacher Brauerei und eben Raps.
Ja, ich finde, es ist auch eine sehr schöne Stadt. Ich glaube, die Food-Industrie tut der Stadt auch gut, oder? Oder andersrum?
Ja, nein, beides, genau. Ich hatte es ja gesagt, wir haben demnächst die Kulmbacher Bierwoche. Also es ist das Oktoberfest Nordbayerns, bezeichne ich das. Und das ist fantastisch. Wir haben eine sehr gute Beziehung zu den anderen großen Unternehmen hier aus der Nahrungsmittelindustrie. Und die Kulmbacher Bierwoche nutzen wir wirklich auch für Kundenbindung. Wir haben 2 Tage Innovationstage, wo wir Kunden aus ganz Europa einladen. Mhm. Und das bespielen wir ganz aktiv.
Super. Als ich hergefahren bin, muss ich mich hier unten melden, dann beim Eingang, da bin ich aus Versehen in den Laden reingegangen, wo man was mitnehmen kann. Da habe ich schon so ein paar Sachen wahrscheinlich gesehen, wie man mit euch in Kontakt kommt.
Ja.
Aber der eigentliche Weg ist natürlich nicht, dass man in den Laden geht und euch quasi direkt kauft, sondern ihr seid ja B2B. Deswegen erklär uns doch mal, was macht Raps genau?
Genau, den Laden, den haben wir eigentlich für unsere Azubis. Wir haben jedes Jahr auch 10 bis 15 neue Auszubildende. Wir versuchen, dass die ein bisschen zusammen kommen mit der Welt der Gewürze. Das ist ja trotzdem, was uns auszeichnet. Die Azubis bewirtschaften den Laden auch wirklich in Eigenregie. Also sie verkaufen das, machen das Branding, das Produktmanagement, das Portfolio. Die lernen wie so ein kleines Mini-Unternehmen. Aber letztendlich ist es nur ein bisschen Branding lokal hier für uns. Wie du sagst, wir sind im B2B. Ich habe mal viele deiner Podcasts angehört. Wir haben auch schon gesprochen. Das ist jetzt wenig aus der alten Economy. Da sind wir ein klassischer Vertreter und Food-Industrie ist nochmal was ganz Spezielles. Also wir sind Lieferant für die Nahrungsmittelindustrie auf Deutsch. Man muss immer versuchen, auch dass man jetzt nicht in diesen ganzen Anglizismen spricht. Unser Business ist global. Wir verkaufen wirklich weltweit, wobei der Schwerpunkt auf Europa ist. Auch ein bisschen zur Einschätzung die Größenordnung. Raps macht 250 Millionen Euro Umsatz. Wir sind ein relativ altes Unternehmen auch. Vor uns liegt ja die Geschichte von Raps. 100 Jahre Raps haben wir vor 2 Jahren gefeiert. Die Geschichte von der Firma ist, es war klassisch eine Gewürzmühle, Gewürzhändler, Importeur und Gewürze oder Spices ist auch nach wie vor das, was uns auszeichnet. Das ist eine hochinteressante Unterbranche innerhalb der Lebensmittelindustrie, aber das Kerngeschäft von Raps ist wirklich, wir sagen, es ist Geschmack und Funktionalität zu verbinden. Also wir haben funktionelle Zusatzstoffe, Mischungen für die Lebensmittelindustrie.
Wenn jetzt jemand in den Laden geht und sich Gewürze kauft, das ist dann nicht klassisch sozusagen ein rein Rapsgewürz oder ein Rapsregal, was da drin steht, sondern das ist irgendeine andere Marke, aber die wird wahrscheinlich oder könnte von euch.
Genauso ist es. Also B2B ist ja Business to Business. Wir liefern klassisch an die Industrie. Wir haben kein Endkundengeschäft. Bei uns kann man jetzt nicht klassisch, wenn man in den Supermarkt geht, dann sieht man Fuchs als Gewürze als oder Ostmann, das sind die Endkonsumentenmarken und viele andere, es gab viele Startups in den letzten Jahren, Just Spices, Ankerkraut, das sind Firmen, die eigentlich von Unternehmen wie Raps beliefert werden. Nur uns als Marke, als Brand findet man nirgends. Ne? Wir liefern klassisch an die lebensmittelverarbeitende Industrie und eben auch schon auch Rohgewürze, Einzelgewürze, aber die verkaufen wir weiter an Industrieunternehmen.
Okay. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Käse oder so eine Nussmischung oder sowas kaufe, wo auch Gewürze drin sind, könnte das auch von euch kommen dann?
Ja, immer, absolut. Also vieles. Es gibt ganz vielfältige Applikationen, nennt man das, oder Produktanwendungen. Also vielleicht, wenn man das ein bisschen beschreibt, wir liefern klassisch an Unterbereich der Lebensmittelindustrie oder Lebensmittelverarbeitende Industrie. Das ist die Fleischverarbeitende Industrie, das ist die Molkereiindustrie, wenn man irgendwelche Frischkäseaufstriche hört. Auf Englisch nennt man das immer Savory Culinary. Auf Deutsch gibt es da wenig, das ist vielleicht pikant oder würzige Lebensmittel. Also das ist klassisch, sowas liefern wir. Wir liefern aber auch bestimmte Produkte in die Süßwarenindustrie. Wir haben einen Geschäftsbereich, der nennt sich Mikroverkapselung. Das klingt hochtechnisch. Ein Beispiel, solche Dinge wie die sauren Apfelringe von Haribo. Das saure außenrum liefert die Firma Raps. Das sind wir eigentlich einer der großen Lieferanten in Europa auch. Das hat mit Gewürzen grundsätzlich jetzt nichts zu tun. Da wurde einfach mal in der Vergangenheit diversifiziert. Das ist eine hochinteressante Anwendung.
Ah, das ist ja spannend. Also Apfelringe, also jetzt gar nicht dann mal so sehr, dass es, das ist dann auch die Textur wahrscheinlich, oder? Und so.
Das sind, also technisch gesprochen ist es Wirbelstromverfahren, das ist Mikroverkapselung. Man hat gewisse Säuren beispielsweise, die werden mit einem, ja, einer Fettummantelung, also Sonnenblumenöl, kann Nauberwachs, kann Palmöl sein, alles Mögliche. Das sind eben technische Hilfsstoffe für die Lebensmittelindustrie. Hm. Also das nennen wir Funktionalität. Und das andere ist Geschmack. Das sind klassisch als Beispiel eine Chicken McNugget Soße von McDonald's. Mhm. Solche Dinge produzieren wir. Also es sind Soßen, Lard-Dressing, Dips, Condiments, alles, was eben würzig und pikant ist.
Okay, verstanden. Das heißt, die Firmen wiederum, die das dann an den Endverbraucher irgendwie verkaufen oder halt dann servieren, die kommen dann auf euch zu und haben wahrscheinlich Ansprüche. So, das muss so schmecken, wir wollen eine salzige Mischung, wir wollen dies und das, oder?
Ich habe auch meine bisherige Karriere fast ausschließlich in dieser Lebensmittelindustrie, Zulieferindustrie, klassisches B2B. Ne? Man bedient die großen Kunden weltweit, kennt jeder. Das sind die Nestle, Unilever, Coca-Cola Company, Danone. Im Foodservice-Bereich sind es McDonald's, Unilever. Und das ist genauso. So Unternehmen wie Raps entwickeln Produkte, machen die Produktentwicklung, setzen die Applikationen, machen auch die Sensorik und bieten das den Industrieunternehmen an und die nehmen das auf oder nicht oder man entwickelt zusammen, nennt man Co-Development und dann wird es letztendlich auch gelauncht und platziert. Aber wie gesagt, Unternehmen wie ein Raps sind immer im Hintergrund, niemand kennt uns, weil es klassisches Business-to-Business ist.
Okay, verstanden. Und wie sieht es eigentlich auf eurer Seite dann aus? Also ihr kauft dann rohe Gewürze ein und dann müsst ihr die ja irgendwie wahrscheinlich aufarbeiten und so, oder?
Genau. Und das ist eben zunehmend anspruchsvoll. Sag mal, die Historie auch, die Firma Raps wurde gegründet in Hamburg, klassisch, ne? Ist ein großer Hafen, eben Antwerpen, Rotterdam. Und da waren früher die sogenannten Pfeffersäcke, hat man die ja auch genannt, die Kaufleute. Das wurde klassisch importiert. Nur die Zeiten sind auch vorbei. Es geht jetzt mehr um Wertschöpfung. Also man muss solche Gewürze reinigen, aufarbeiten, sieben, mischen, mahlen. Nur die Verarbeitungsschritte verlagern sich auch teilweise. Ne? In der Vergangenheit wurde viel über Händler oder Zwischenhändler gekauft. Inzwischen versucht auch Raps mehr in den Ursprung zu gehen. Ne? Dass man versucht jetzt nicht über große Händler in Hamburg und Rotterdam Gewürze zu beziehen, sondern beispielsweise wirklich nach Vietnam geht, nach Indonesien, nach Nigeria, wo die Gewürze eben auch angebaut werden. Dort vielleicht wirklich mit den Produzenten auch Programme aufzusetzen, wie kann gewisse Dinge schon im Ursprung passieren und nicht klassisch die Wertschöpfung zu viel in Europa. Das sind wir jetzt im Moment auch dabei.
Wann ist eigentlich ein Gewürz ein Gewürz? Und wann ist es, also, weißt du, was ich meine?
Das ist, ja, ist eine interessante Frage. Das Thema ist eben, wir bespielen es natürlich auch aktiv. Nein, nur Raps ist kein reines Gewürzunternehmen oder Spice-Unternehmen, sondern wir sehen uns wirklich als Ingredient House, als Ingredient Player. Gewürz ist unsere Historie, unsere Herkunft, die Heritage. Inzwischen muss man auch ganz ehrlich sein, und das kann man auch teilen, unter den ganzen Rohstoffen oder unserem Einkaufsvolumen, sagen wir mal, sind 25% Gewürze. Der Rest sind alle möglichen anderen Rohstoffe. Ne?
Okay.
Deswegen, wie jetzt Gewürz definiert ist, kann ich jetzt wirklich gar nicht beantworten.
Ja, nee, aber ja, das ist eigentlich ganz interessant, ne, weil manche Sachen gibt man dazu, um den Geschmack zu verstärken. Manches davon, zum Beispiel eine Zwiebel, ist ja kein Gewürz.
Nee, das sind Kräuter, genau.
Ja,
das genau. Einfach, also kaufen wir natürlich auch oder sourcen wir auch viel. Knoblauch, Granulat, solche Pulver, Gewürze, Kräuter, Petersilie, Schnittlauch, alles mögliche. Ne? Ja. Und das verarbeiten wir natürlich in unseren Mischungen, die wir dann an die verschiedenen Unterbereiche der Lebensmittelindustrie anpassen oder verkaufen. Aber wie gesagt, es ist immer, was wir Co-Development nennen, mit den Industrieunternehmen, die final letztendlich die Marken führen und im Lebensmittelhandel platzieren, arbeiten wir zusammen. Wir entwickeln wirklich, wir sehen uns immer als ausgelagerte, sagen wir mal, Forschungsentwicklungsabteilung für unsere Kunden. Also wir machen auch viel, wir haben eine große Entwicklungsabteilung, wir machen Trendforschung, Marktforschung und versuchen wirklich Endprodukte letztendlich zu entwickeln, aber wir bringen es eben nicht in Verkehr, sondern verkaufen an die Lebensmittelindustrie.
Okay. Gibt es so Trends aktuell, wo du sagen würdest, das sind so die Innovationen oder Trends, die wir gerade anschauen?
Wir hatten ja schon gesprochen im Vorfeld, es ist immer so ein Buzzwording mit Disruptive Innovation. Da ist meine Meinung und Erfahrung, in der Lebensmittelindustrie gibt es keine großen Disruptionen. Es gibt Dinge wie Plant-based, also Milchalternativen, Fleischalternativen. Ne? Dann gab es vor 20 Jahren mal Red Bull, ein Energy. Ne? Das ist wirklich ein komplett neues Segment. Wenn es jetzt um Trends geht, glaube ich, das sind die übergreifenden Trends, nicht nur für ein Unternehmen wie Raps, sondern die ganze allgemeine Lebensmittelindustrie ist natürlich immer das Thema Natürlichkeit. Ne? Also der Trend, das ging los, früher gab es künstliche Farben, Farbstoffe auf natürliche Farben, künstliche Aromen auf natürliche Aromen. Dass man schon versucht, grundsätzlich Das ist aber hauptsächlich für Deutschland, Europa, also E-Nummern. Man versucht, ne, Schlagwort ist Clean Label, also dass die Zutatenlisten auf den Lebensmitteln kleiner werden, schlanker werden, ne? Weniger Zusatzhilfsstoffe, ne? Weniger Verdickungsmittel. Das sind alles Trends. Ein zweiter großer Trend ist natürlich Zuckerreduktion. Riesenthema, wird auch immer wieder viel von der Politik. Im Moment will unsere Bundesregierung ja eine Zuckersteuer einführen, aber nicht unbedingt aus meiner Meinung, um die Volksgesundheit zu verbessern, sondern es wird fiskalisch, es muss eine Lücke geschlossen werden. Trotzdem bleibt Zuckerreduktion ein großes Thema. Nicht so ganz relevant jetzt für Raps. Wie gesagt, wir sind eher in diesem Bereich
herzhaft,
pikant, so herzhaft, genau. Großes Thema bei uns ist Salzreduktion oder auch so ein Evergreen ist das Thema Geschmacksverstärker. Ne? Die Leute wurden sensibler irgendwann, dass Mononatriumglutamat nicht per se schlecht ist, aber es nicht das natürlichste Lebensmittel ist. Dieser Trend wurde an Hefeextrakt. Also es gibt so Wellen, aber langfristig sind schon diese Themen Salzreduktion, Zuckerreduktion, Fettreduktion wurde ein bisschen weniger. Und natürlich schon dieser Trend zu mehr Natürlichkeit. Das bleibt eine Grundherausforderung für die ganze Lebensmittelindustrie.
Verstanden. Okay. Und letzte Frage zu dem Thema. Kannst du noch ein bisschen so auch auf den Prozess eingehen? Weil ich glaube, man kann sich gar nicht so richtig vorstellen. Weil als ich hierher gefahren bin, ich habe das Werk gesehen und dachte mir, ja klar, das ist ja, hier gibt es ja Labore und alles mögliche, logisch. Ja. Wie das denn so aussieht. Es ist jetzt nicht so, dass ihr Rohgewürze kriegt und ihr schneidet die klein und dann gibt ihr die weiter. Ne?
Nein, wie gesagt, der Prozess beginnt ja mit einer Produktentwicklung. Ne? Nehmen wir einfach mal ein schönes Beispiel, so McDonald's will eine neue Burgersoße entwickeln. Dann arbeiten wir mit Unternehmen beispielsweise in Deutschland wie Defelei, die sind ein sehr, sehr großer Lieferant an McDonald's. Da sieht man auch mal die Wertschöpfungskette, ne? Also bis das mal beim Endkonsumenten. Da sind viele Stufen involviert. Also das heißt, wir arbeiten nicht direkt mit McDonald's, sondern mit Defelei. Und Defelei gibt uns ein Briefing, also einen Auftrag, eine neue Soße zu entwickeln, eine neue Burgersoße. Dann geht das los bei uns in der Produktentwicklung. Man macht sich Ideen, man schaut ein bisschen Trendforschung, Marktforschung, was ist denn so im Moment en vogue. Das ist das Interessante auch mit Gewürz natürlich, ne? Auch jetzt mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Ne? Dann entwickeln wir vielleicht ein Gewürz im Cajun-Style, ne? Weil die WM gerade, sagen wir mal, in Zentralamerika ist.
Ja.
Das ist das Schöne, das ganze Bereich Culinary Spicy ist oft sehr trending. Ne? Und Trends kommen oft von den USA, über UK, dann über Niederlande, schließlich nach Deutschland. Ne? Wir haben auch Niederlassungen in UK und in Holland. Das heißt, wir sind früh an solchen Trends dran. So, irgendwann haben wir ein Produkt entwickelt und dann geht es um diese Skalierbarkeit. Also dann muss man ja Testproduktion haben mit seinen Kunden fahren. Irgendwann, wenn der entscheidet, er launcht es, er bringt es in Handel oder verkauft es erfolgreich an McDonald's, dann muss man sowas natürlich hochfahren. Das heißt, man muss planen, man muss die Rohstoffe sichern und der Produktionsprozess, wie du gesehen hast von außen ein bisschen, da sieht man viel Edelstahl, viel Tanks, viel Silos. Das ist, sagen wir mal, klassische Lebensmittelindustrie. Das ist Hygiene, Qualität spielt eine sehr, sehr hohe Rolle. Vor allem, wenn man in dem konkreten Beispiel einer Firma wie McDonald's liefert, da muss man im kompletten Qualitätsmanagement, in der Rückverfolgbarkeit sehr, sehr weit entwickelt sein. Mhm. Und da, glaube ich, macht Raps einen sehr, sehr guten Job. Auch, sagen wir mal, unser Ruf, vor allem in Kernmärkten wie Deutschland, ist schon, dass wir Qualitätsführer sind. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Vielleicht als kleine, so nicht Anekdote, aber ich bin ja seit 20 Jahren in der Lebensmittelindustrie. Ich hatte jetzt in gut eineinhalb Jahren bei Raps keinen wirklichen Quality Claim auf meinem Tisch liegen. Und das hatte ich noch nie vorher. Und das finde ich, zeichnet uns schon auch aus.
Stark. Ja, also ich fand es sehr spannend in der Vorbereitung, mir das alles anzuschauen. Wir linken natürlich unten in den Shownotes zu euch. Dann kann man sich das natürlich auch, wenn man hier fertig ist, angucken. 20 Jahre Lebensmittelindustrie. Erzähl mal, wie bist du hier CEO geworden? Wo hat alles angefangen?
Muss ich schauen, natürlich, wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit. Was ich vielleicht dazu sagen kann, ich auch schon vom Studium, ich habe mich ganz bewusst entschieden, ich habe Agrarökonomie studiert, also Agrarwissenschaften, in der TU München, Weinstephan begonnen, dann nach Göttingen gewechselt, ein Semester auch in Paris studiert, mich dann mal fokussiert und spezialisiert auf das Agribusiness, Foodindustrie, dann promoviert in Zusammenarbeit mit Heineken. Also ich habe mich immer weiterentwickelt in die Lebensmittelindustrie und nach der Promotion dann immer in der Lebensmittelindustrie gearbeitet und immer im B2B. Aber ich muss auch sagen, es gibt vielleicht Karrieren, die sind planbar und die verlaufen linear. Also meine verlief nicht linear und ich finde, das gehört auch dazu. Es gibt Aufs und Abs. Man muss sich auch durchkämpfen und viel ist auch Opportunität, ne? Der richtige Zeitpunkt, der richtige Job zum richtigen Zeitpunkt. Da muss viel passen und letztendlich hat im Rückblick viel gepasst und ich hatte immer einfach eine Riesenleidenschaft für das Thema Lebensmittel. Ernährung. Und ich bin im Rückblick auch wirklich froh, dass ich auf dieser B2B-Seite blieb. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, die Brands, die Marken, die jeder kennt, haben vielleicht mehr Glamour wie Coca-Cola oder Nestle oder Unilever. Aber auf der B2B-Seite gibt es einfach unfassbar viele von diesen klassischen Hidden Champions, auch in Deutschland. Ne? Unternehmen, die niemand kennt, die aber teilweise Weltmarktführer sind. Und der Vorteil im B2B ist immer, man kann immer global arbeiten. Selbst für mittelständische Unternehmen wie Raps, wir beliefern Kunden weltweit. Und das ist das Spannende. Wenn Raps mit 250 Millionen Euro ein Lebensmittel in der Lebensmittelindustrie ein Verarbeiter wäre, der eine eigene Marke hätte und an den Handel verkauft, ist das viel, viel schwerer in der Größenordnung als auf der B2B-Seite. Mhm. Und deshalb habe ich mich ganz bewusst entschieden, immer auf der B2B-Seite zu bleiben, weil man globales Business machen kann, weil man viel innovativer oft ist wie unsere eigenen Kunden und auch zum Thema Risikomanagement. Ne? Wenn man sieht in unserer Größenordnung, wenn ich an den Handel verkaufe in Deutschland, da gibt es 4 Player. Ne? Wir haben 16.000 Kunden als Raps und das ist, das macht der Unternehmen enorm resilient.
Absolut. Wie hast du dieses Lebensmittelthema für dich gefunden? Schon vor dem Studium irgendwie, oder?
Ich komme klassisch, sagen wir mal, vom Land, wie man so schön sagt, aus Bayerisch-Sibirien, aus der nördlichen Oberpfalz. Deswegen, ich hatte immer Affinität auch. Ich habe mich wirklich bewusst für Agrarwissenschaften entschieden. Ich fand das einfach wahnsinnig spannend. Man kann viel damit machen. Ich habe mich aber dann auch im Studium bewusst entschieden, ich will in diese Lebensmittelindustrie, in die verarbeitende Industrie. Habe, wie gesagt, in der Promotion angefangen. Mein erster Job war in der Brauindustrie. Danach zu Krone als Zulieferer für die Brauindustrie und irgendwann kommt man dann auch in so ein, wie soll man sagen, Fahrwasser rein. Ne? Und diese B2B-Seite, also Food Ingredients, finde ich eben nach wie vor wahnsinnig spannend.
Okay, spannend. Das ist ja echt interessant. Also ich finde es immer, also ich will es immer nachvollziehen, wie jemand so seine Leidenschaft dann findet.
Ja.
Weil man hat die ja nicht, das ist ja so ein Henne-Ei-Problem.
Ja.
Man muss die ja finden.
Genau.
Und irgendwas ist ja nicht seine Leidenschaft und dann wird es zur Leidenschaft.
Ja.
Je länger man drin ist und je besser man wird, umso mehr wird man dann besser und hat dann Erfolg und so weiter. So muss das ja dann bei dir auch gewesen sein über 20 Jahre dann, oder?
Absolut. Und vielleicht als eines so ein Sidestep oder kleine Anekdote. Ich hatte einmal die Möglichkeit, das war über einen Headhunter. Ich war auch noch jünger. Vielleicht ist man dann auch doch ein bisschen naiver. Ich war mal knapp 3 Jahre bei Swarovski in Tirol in Wattens. Das war wunderschön einerseits, weil wir als Familie dann nach Tirol gezogen sind, habe da 7 Jahre gelebt. Ich dachte damals, das ist der Elfmeter, die Golden Opportunity. Jetzt gehe ich aus dieser cheesy Food Ingredients Industrie raus und jetzt geht die große weite Welt auf. Und ich hatte damals die Verantwortung übernommen über das Key Account Business von Swarovski im B2B-Bereich. Also die großen Kunden waren dann Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Moët Hennessy und Chanel und Dolce Gabbana. Es war aber ein Ausflug. Also da könnte ich abendfüllen erzählen drüber. Das war eine wahnsinnig interessante Zeit. Aber das Business war damals wirklich im freien Fall. Sehr, sehr schwieriges Umfeld. Ne? Das wurde wirklich disruptiert durch den Wettbewerb in China. Also Swarovski war fast Monopolist und das Business war eigentlich nicht mehr zu drehen. Für mich war das große Learning, dass man einmal, sagen wir mal, in so einer Glamour-Welt eingetaucht ist und dann wirklich gesehen hat, und das habe ich am eigenen Leib erfahren, die Vorteile dieser Food-Industrie, ne? Die Resilienz, die Nachhaltigkeit. Ne? Es wird keine Nokia-Momente in der Food-Industrie geben, global nicht, ne? Sondern es ist einfach kontinuierliches, nachhaltiges Wachstum. Und die Unternehmen, die gut managen, die werden immer erfolgreich sein können. Und das war für mich das Learning. Und das ist auch nicht schlecht. Ich sehe es im Nachhinein ein bisschen amerikanisch. Man kann auch mal was probieren, man kann auch vielleicht mal scheitern in einer Form. Da muss man aber das nutzen, um das Beste daraus zu machen, das Beste zu lernen. Ich habe in der Zeit enorm viel gelernt. Da gab es sehr, sehr viele Ex-McKinsey-Manager bei Swarovski. Da ging es viel um Turnaround und Disruption, viel Buzzwording, vieles im Nachhinein nicht erfolgreich. Aber ich habe versucht, auch davon viel zu lernen. Und das war persönlich einfach diese Erfahrung. Ich gehe auf jeden Fall wieder zurück in die Foodindustrie und bleib dir auch treu.
Okay.
Auf Deutsch sagt man ein bisschen dieses alte Sprichwort, dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und das habe ich schon verinnerlicht dadurch. Ne? Also ich bin absolut happy jetzt hier, wo ich bin. Und so wie die letzten Jahre eigentlich, wie ich meine Karriere gestalten konnte.
Echt klasse, ja. Ist das eine, weil ich frage mal, was ist das eine Learning, wenn du so auf deine Karriere zurückschaust, was du vielleicht den Zuhörenden mitgeben könntest? Ist das Schuster bleib bei deinen Leisten oder gibt's?
Nee, ist es nicht. Das fände ich zu konservativ. Weil ich bin risikofreudig. Und das ist auch so. Ich hab mich immer wieder entschieden, wie soll man sagen, eine Opportunität zu ergreifen. Das eine ist, Opportunist zu sein. Das finde ich ganz schlecht, aber eine Opportunität, eine Möglichkeit zu ergreifen, weil ich das genau eben so empfinde. Karrieren sind wenig linear.
Ja.
Wenn man nicht aus sehr privilegierten Elternhaus kommt, mit großartigen Verbindungen, wenn man nicht selber früh den richtigen Mentor, Coach hat, dann können Karrieren vielleicht linear verlaufen, aber ansonsten muss man sich auch Dinge trauen. Und vielleicht das Einzige, was ich mitgebe, wirklich, ich habe keine Entscheidung bereut, überhaupt nicht auch den Schritt zu Swarovski. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Und ich glaube, mein Rat oder mein Tipp wäre wirklich, sich zu trauen, Mut zu haben, aber dann natürlich auch wirklich ja Resilienz, sich vielleicht manchmal auch wirklich durchbeißen, durchkämpfen. Und wenn man wirklich Passion, Enthusiasmus für was hat, dann wird man erfolgreich sein. Aber man muss mit Tiefen auch leben können, ne?
Verstehe. Wenn man so durch deinen Tag geht, was sind da so Sachen, die du brauchst, um erfolgreich zu sein?
Also ich brauche Leute, denen ich vertraue und Leute, auf die ich mich verlassen kann und Leute, mit denen ich große Freude habe zu arbeiten. Und deswegen bin ich so wahnsinnig happy, wo ich jetzt bin, an die Position des Unternehmens, den Gestaltungsspielraum, den ich habe. Ich habe in den knapp zwei Jahren, ich habe viel Vertrauen von der Eigentümerfamilie, was fantastisch ist. Und ich habe die Möglichkeit wirklich hier, ich finde immer, CEO ist ein sehr großer Titel. Für mich ist wichtig so Organisationsdesign, ne? Governance, also auf Deutsch, ich bin allein Geschäftsführer und ich habe die Möglichkeit, mir wirklich mein Führungsteam zusammenzustellen. Wie gesagt, mit viel Rückendeckung vom Eigentümer. Das heißt, ich habe eine Mischung aus Leuten, die bereits hier waren, bevor ich kam, und dann habe ich Leute aus meinem Netzwerk dazugeholt, ein, zwei Leute auch wirklich extern über Personalberatung, aber ich hatte diese Möglichkeit, ich nenne es so ein Wolfpack, ne? Wirklich so sich selbst als Primus inter pares zu definieren und Leute zu haben, wo man einerseits große Freude hat zu arbeiten, wo man wirklich das Vertrauen hat, auch loszulassen, wo ich weiß, die sind auch intrinsisch motiviert, die wollen hier was erreichen. Und das macht mir wahnsinnig Freude, mit solchen Leuten zu arbeiten.
Ja, cool. Und wirklich so konkret irgendwelche Daily Habits oder sowas? Bist du so Frühaufsteher?
Ja, ich stehe früh auf und Habits ist wirklich, ich trinke wahnsinnig gern Espresso dann in der Früh. Und wie gesagt, das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber es ist jetzt in meiner Karriere, mein allererster Job nach der Promotion, da habe ich mich jeden Sonntagabend auf die Arbeit gefreut. Dann kam man teilweise 20 Jahre, wo es nicht ganz so war. Und seit ich hier bin, ich freue mich jede Woche. Ich freue mich jedes Wochenende auf Montag. Ich arbeite wahnsinnig gern, mir macht es Freude und die Habits sind einfach, ich komme hier rein und ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich, die Leute zu treffen, zu sprechen und die Dinge voranzutreiben. Wir sind in der Mitte von, was wir eine Transformation Journey nennen. Wir bauen wirklich die ganze Firma um und neu auf. Und das ist eine Riesenaufgabe. Aber mir macht es Spaß. Und mein Habit ist ja, ich trinke meinen Kaffee in der Früh. Das brauche ich, um zu starten.
Okay. Sehr cool. Hört sich echt, also mega spannend an. Kannst du ein bisschen so sagen, was die Transformation vielleicht noch ist? Da bin ich jetzt schon neugierig. Also,
ja, wir sagen, Raps ist wirklich klassischer Mittelständler, im Guten und ein bisschen vielleicht auch im Bereich, was zu verbessern wäre. Die letzten Jahre waren vielleicht auch ein bisschen Dornröschenschlaf. Der Vorteil muss man wirklich sagen, wir sind in einer sehr, sehr guten Industrie. Food Ingredient allgemein ist gut, der Bereich, in dem wir sind, ist gut, der ist resilient, das ist auch grundsätzlich ein profitables Business. Nur wurden gewisse Dinge, ich kam vorher von einer deutlich größeren Firma, auch familiengeführt, familiengemanagt, auch aus der Ingredient-Industrie. Der große Vorteil ist, da hat man eine sehr, sehr gute Benchmark, wie so ein Zielbild ausschauen könnte. Nur ist die Firma 15, 20 Mal größer. Das heißt, wir müssen nicht alles 100% kopieren, aber wir machen, und das ist auch ein persönlicher Management-Ansatz von mir, immer 80-20. Manchmal vielleicht 90-10, aber die letzten 5%, das ist so striving for intellectual completeness, das braucht niemand. Vor allem nicht in einem Mittelständler. Also wir bauen wirklich komplett um. Ich nenne das Corporate Readiness, dass man wirklich SAP, wir bereiten die S4HANA Transition vor. Wir digitalisieren erst wirklich die ganze Firma. Wir bauen erst die Plattform, erst die Foundation. Wir beschäftigen uns sehr viel auch mit KI, auch mit agentischer KI. Aber mein Ansatz ist es, ich habe erst Leute geholt, die das können. Dass man auch ein bisschen unabhängig wird von Beratern, weil allein zum Thema KI bekommt man 20 Anfragen pro Tag, jemand, der uns unterstützen will. Meine Erfahrung ist auch die Erfahrung habe ich gemacht bei Swarovski, man muss enorm aufpassen mit Unternehmensberatern. Ich glaube fest daran, dass es immer wieder sehr, sehr gute gibt, die man aber ganz gezielt reinholt für ein gewisses Mandat und dann auch wieder, man muss es dann implementieren in der Firma. Also es ging los mit dem Team, wir haben ein sehr, sehr gutes Team und dann bauen wir wirklich die Foundation erst. Aber in jedem Bereich, also Commercial Excellence, Sales Excellence, ne? CRM wirklich, die Vertriebsmannschaft wirklich, ein modernes Sales Management zu betreiben. Mhm. Wir haben das komplette Produktmanagement neu aufgebaut, Product Category Management. Also wirklich, dass man aus Raps, also ich nenne es jetzt mal ein bisschen, wie soll man sagen, despektierlich, aus einem Gewürzmischer ein modernes Ingredient House zu bauen.
Mhm. Cool.
Da geht es nicht per se um die Größe. Natürlich haben wir jetzt deutliche Wachstumsambitionen auch, einfach um relevant zu bleiben. Aber es geht wirklich um eine Professionalisierung der ganzen Firma, dass wir wirklich in die Richtung internationales Ingredient House gehen.
Ja, du, wir hinterlassen ja jetzt einen Fußabdruck im Internet. Das heißt, wir können dann zurückschauen irgendwann, wenn du mal wiederkommst als Wiederkehrergast. Das ist ja super, da kann man immer schauen, was hat man damals sozusagen schon so gesagt. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir das dann irgendwann machen, diesen Check-in. Vielleicht noch ein, zwei Fragen zum Schluss. Erste Frage, was würdest du denn machen, wenn man dir die Businesswelt wegnimmt? Morgen stehst du auf und dann musst du jetzt nicht hierher, und obwohl du dich auf Montag freust.
Ja. Ich hatte es ja gehört, dass du das immer fragst, auch in dem Podcast. Ich habe mich aber trotzdem nicht darauf vorbereitet, sondern versuche spontan zu antworten. Mhm. Ich hatte es ja anklingen lassen. Ich liebe im Moment wirklich, was ich tue. Und ich bin auch nicht als Erbe eines Firmenimperiums geboren. Ich habe auch nicht reich geheiratet. Das heißt, ich lebe auch von dem. Am Ende vom Tag, ich verdiene sehr gut und ich glaube, ich verdiene mir aber auch das, was ich hier leiste. Und das heißt, ich würde es natürlich weitermachen wollen. Ich liebe das, was ich mache. Ob es die Firma Raps ist, wenn das nicht mehr möglich wäre, dann will ich das woanders machen. Aber ansonsten muss ich auch sagen, dass ich auch das Leben genieße. Ich habe eine tolle Familie, tolle Frau, drei Töchter. Ich bin leidenschaftlicher Jäger. Das ist mein Hobby, ist meine Passion. Ich spiele immer noch Blasmusik auch. Ich liebe wahnsinnig viele Dinge. Aber trotzdem, das eine geht nicht ohne das andere.
Das ist doch schön.
Work hard and play hard, das versuche ich wirklich zu leben.
Ja. Sonst irgendwelche Hobbys neben Jagen, Blasmusik?
Ja, wie gesagt, wir haben 7 Jahre in Tirol gelebt. Ich liebe schon alles, was so outdoor-related ist. Mhm. Ich sage aber ganz bewusst, ich bin kein Sportler, ne? Sondern ich liebe es, draußen zu sein. Ich versuche mental, physisch, psychisch fit zu bleiben. Mhm. Aber ansonsten ist es auch, deswegen glaube ich, macht es mir auch vielleicht im Job erfolgreich. Ich liebe Interaktion mit Menschen. Mhm. Ich versuche wirklich, Freundschaften zu pflegen. Mhm. Und ich liebe das, mit Leuten zusammen zu sein, ob das im Business-Kontext oder privat ist. Mhm.
Wenn man jetzt drauf schaut, also nicht viele Leute machen was 20 Jahre und sind auch glücklich dabei und sind dann auch erfolgreich. Manche machen es halt, weil sie es halt machen, und manche schaffen es dann nicht. Jetzt speziell in der heutigen Zeit, ist es so einfach zu sagen, hier ist das nächste Shiny-Thema sozusagen. Was würdest du denn den Leuten da draußen mitgeben, um wirklich mal so 20 Jahre an einer Sache Spaß zu haben?
Ich glaube, und ich will ja jetzt nicht ins Politische abdriften, aber wir beide haben uns auch über LinkedIn unterhalten. Man kann jetzt wahnsinnig viel lesen die letzten 2 Tage über das Ausscheiden unserer Fußballnationalmannschaft, wie die Leute kommentieren und wie die Leute auf den Kommentar vom Kanzler Merz reagieren. Mhm. Aber da muss ich sagen, da bin ich auch dabei. Ich glaube, erstens gibt es kein Rezept. Wie werde ich erfolgreich? Wie entwickle ich Enthusiasmus, Passion? Ich glaube wirklich an ein paar Grundwerte, einfach diesen Leistungswillen wieder, Leistungsbereitschaft, Disziplin, Effizienz, hartes Arbeiten, und dann entwickelt man irgendwann diese Freude an dem und so Umsetzungsfreude, Erledigungsfreude. Wirklich, mich macht es auch, mich am Ende vom Tag macht es mich auch erfolgreich, macht es mich auch glücklich, wenn wir Erfolg haben. Wenn ich als CEO erfolgreich bin, wenn die Firma auch nachhaltigen Erfolg hat, wenn die Leute sehen, diese Firma hat Zukunft, das ist alles unglaublich motivierend, und das macht mir große, große Freude. Aber da gehört auch, auf Englisch, no pain, no gain. Ne? Mhm, also einfach ein bisschen wieder Leistungsbereitschaft, Wille und einfach dieser Hunger nach Erfolg. Also zu gewinnen macht doch auch Spaß, und das, glaube ich, das darf man doch auch wieder zeigen oder erleben.
Total. Also ist es dann schon, macht es dann doch irgendwie die Sache aus, dass man nicht lang genug dranbleibt, oder dass dann manche Leute vielleicht zu früh den Kopf in den Sand stecken?
Das kann man auch vielleicht selber sehen. Manche, auch in meinem Freundeskreis oder ehemalige Kollegen, ich hab einige Male als Unternehmer gewechselt. Da gab es früher ein bisschen so diesen despektierlichen Ausdruck mit Jobhopper. Das glaube ich, das sehe ich überhaupt nicht so, weil man lernt unglaublich viel, und niemand, auch dieses Wechseln ist immer der Sprung ins kalte Wasser. Das bedingt unheimlich viel Energie, Enthusiasmus und eben Willen, schnell zu lernen und Dinge zu lernen. Ich glaube, da kann man oft nach wie vor, auch wenn es nicht mehr so en vogue ist, ich finde, man kann von Amerikanern nach wie vor viel lernen, gerade im Business-Kontext. Einfach dieses frisch an Dinge ranzugehen, keine Angst zu haben. Und auch wenn man mal stolpert, wenn man mal hinfällt, einfach das Ziel vor Augen zu haben, Erfolg zu haben. Nicht um, ich sage es immer, nicht reich zu werden, sondern erfolgreich zu sein. Weil erfolgreich zu sein macht auch Freude, macht auch Spaß. Und ein bisschen das will ich auch den, meinen Kollegen, meinen Mitarbeitern mitgeben. Wir wollen hier, unser Eigentümer will nicht reich werden. Ne? Der will ein nachhaltiges Unternehmen für die nächste Generation aufbauen. Und das alles, was wir jetzt machen, ist nicht, um uns zu verdoppeln, zu verdreifachen per se, sondern einfach, um relevant zu sein. Ich habe es dir erklärt, wir bauen ein neues Verwaltungsgebäude, Customer Experience Center. Das muss alles finanziert werden. Wir wollen wachsen, wir wollen Erfolg haben und dann kann man auch für die Mitarbeiter viel machen und viel ermöglichen.
Sehr cool, gutes Schlusswort. Ich komme auf jeden Fall vorbei, wenn das Experience Center fertig ist.
1,5 Jahre.
Ja. Wir bleiben in Kontakt. Danke, dass du mitgemacht hast. Hat super Spaß gemacht.
Ja, toll, Franz. Ganz großartig. Die Zeit ist geflogen und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das in einigen Jahren wiederholen. Danke dir. Ja,
definitiv. An alle, die jetzt zugehört haben, vielen herzlichen Dank. Ihr seid wie immer bis zum Ende geblieben. Das freut uns. Sendet uns gerne Feedback. Wir haben die LinkedIn-Profile unten in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt auf uns zukommen. Und wenn es was Seriöses ist, mache ich natürlich auch gerne ein Intro. Und ansonsten bewertet den Podcast, schickt die Episode jemanden weiter, der oder die sie auch hören sollte. Und sendet uns natürlich auch Kritik zu, denn aus Kritik lernt man ja bekanntlich. Wenn ihr gerade irgendwelche Besetzungen habt bei euch im Unternehmen oder ihr hört irgendwo links und rechts was, interimistisch, permanent, dann kommt gerne mal auf mich zu, können wir gerne mal sprechen. Und wir, wie gesagt, sprechen spätestens in 1,5 Jahren auf jeden Fall.
Danke, Franz.
Bis dann.
Servus.